es muss das Projekt im Mittelpunkt stehen. Es müssen alle, inklusive dem Bauherrn, daran arbeiten, dieses Projekt fertig zu kriegen, ohne größere Eitelkeiten, auf Augenhöhe miteinander. Ja. Und dann funktioniert es und dann ist es erfreulich.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Zukunft baut mit, der Riederbau-Podcast. Heute wie immer mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Für diese Folge haben wir unser mobiles Studio in einem ganz besonderen Ort aufgebaut, nämlich im Headquarter der IGO Industries in Innsbruck. Hier schlägt das Herz eines international tätigen Technologiekonzerns, dessen Wurzeln hier in Tirol liegen. Bei Ortner. Und dieser Familienname verrät bereits alles. Heute ist Iris Ortner unser Gast. Hallo Iris.
Grüß Gott.
Ich könnte jetzt aufzählen, dass du Maschineningenieurwesen an der ETH Zürich studiert hast, einen MBA in Frankreich gemacht hast, seit 2013 das Familienunternehmen leitest und in mehreren Aufsichtsräten sitzt, von der POR AG bis zur ÖBAG. Aber das kannst du wahrscheinlich viel spannender erzählen und deshalb richte ich meine erste Frage gleich an dich. War für dich immer klar, dass dich dein Weg ins Zentrum des Familienunternehmens führen würde oder hattest du irgendwann auch mal einen anderen alternativen Plan?
Also es wäre ja ungesund, wenn ich nie einen alternativen Plan gehabt hätte. Den gab es schon, ich wollte mal Chemielehrerin werden. Aber in Wirklichkeit habe ich, glaube ich, im Kindergartenalter schon gesagt, ich mache mal das, was der Papa macht. Bin in dem Alter auch schon teilweise an den Wochenenden, das war zu der Zeit noch möglich, mit auf Baustellen gegangen. Und ich habe immer gesagt, im Sonntagsmantel die Treppen rauf und runter. Also ja, es war mir schon relativ früh klar, dass ich das machen möchte und die Faszination ist auch geblieben.
Das heißt, du hast deinen beruflichen Weg und Werdegang dann schon auch sehr stark darauf zugeschnitten, dass du irgendwann hier landest am Ziel.
Also die Wahl des Studiums Maschinenbau war schon auf das ausgerichtet. Ich war zwar auf jeden Fall naturwissenschaftlich und technisch-mathematisch interessiert, aber dass es dann ausgerechnet Maschinenbau wurde, das war schon ganz klar mit Blick auf die Firma, weil das nächstgelegene Studium zur Haustechnik mir damals erschienen ist.
Mhm. Anton, du bist auch in ein Familienunternehmen eingestiegen. Kannst du dich da mit diesem Ziel schon in früheren Kindheitstagen auch ein Stück weit identifizieren?
Ja, ich glaube, es war ein wenig ähnlich, muss ich sagen. Und der Vater war dann recht geschickt. Er hat mich so ein bisschen in die HTL hineingeschubst, hat sich gedacht, das wird schon passen für den jungen Mann. Hat dann eh gepasst, ja. Aber das hat er recht elegant gemacht. Und dann halt HTL und Bauingenieurstudium. Und dann halt 4 Jahre Bauindustrie und danach in das elterliche Unternehmen. Also man ist, glaube ich, schon ein bisschen sanft hingeleitet worden. Das war also nicht so ein freier Wunsch. Man hat da nicht ausgewählt aus der Speisekarte von den vielen Berufen. Es war ein bisschen hingeschubst, aber es hat gut gepasst und es passt auch heute noch so. Also bin oft der Meinung, es ist gar nicht so viel schlechter, als früher war, dass man ein bisschen in Richtung geschubst worden ist. Heute weiß man oft gar nicht, was man tut, ja, und wo man sich hinentwickelt und probiert vieles aus und findet auch nicht das Richtige. Also so schlecht war es gar nicht.
An dem Punkt dürfte es uns echt ähnlich ergangen sein. Ich bin zwar nicht auf der HTL gelandet, sondern dann erst mit dem Studium in die Richtung gegangen, aber es war so ein sanftes Schubsen. Und ich bin im Nachhinein froh drum gewesen. Ich weiß nicht, auf der ganzen großen Speisekarte, ob ich mir wirklich was Besseres gefunden hätte. Ich glaube es nicht, ich bin glücklich. Also das ist verbindend.
Mir geht es im Gasthausheim, also wenn es eine große Speisekarte ist, am Ende bleibt immer das Wiener Schnitzel über. Weil das ist einfach das kennt man.
Und trotzdem hast du ja vorher, Iris, beruflich auch noch was anderes gemacht. Kannst du so ein bisschen die Meilensteine einmal erläutern, die dich dann bis 2013 an die Spitze des Unternehmens gebracht haben?
Also ich habe, wie schon gesagt, keine HTL, sondern Gymnasialmatura gemacht, musste mich also nicht ganz so früh entscheiden, dann Maschinenbaustudium in der Schweiz, in Zürich. Bin dann schon das erste Mal im Unternehmen gelandet, 1997 in Warschau. Es war ein bisschen lustig, weil ich eigentlich an der Uni bleiben wollte, um ein Doktorat zu machen. Dann festgestellt habe, alle anderen gehen ins echte Leben hinaus, nur ich hänge immer noch an der Uni. Und dann gesagt habe, ich möchte eigentlich, und da hatten wir gerade diesen Auftrag in Polen. Der Vater hat gemeint, das könntest du jetzt machen. Aber nein, du machst dein Doktorat, das ist schon gut so. Und kurz später bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, du, war das ernst? Könnte ich wirklich? Und so bin ich in Polen gelandet, 97, auf einer Baustelle zusammen mit Amerikanern in Warschau. war dann 3 Jahre dort. Den Zeitraum habe ich abgeschlossen mit dem Kauf des Grundstückes, wo heute unser Firmengebäude steht, was irgendwie so ein Bogen für mich war, vom Container bis zum Grundstück. War dann den MBA in Frankreich machen, innerhalb von einem Jahr in INSEAD. Und bin von dort, das war auch so der Plan, dass der Absprung ist, noch einmal was anderes zu sehen, weil ich wollte schon einmal im Leben auch woanders arbeiten und nicht nur im Familienunternehmen. Und war dann bei Siemens, die mich dankenswerterweise auch fast ein Jahr nach New York geschickt haben. Und bin dann 2003 schon ins Unternehmen zurückgekommen, habe dann da verschiedene Stationen durchlaufen und ja, wir sagen immer 2013, aber bin dann so hübsch langsam in die Aufgabe hineingewachsen und jetzt auch schon wieder gestern genau 22 Jahre wieder im Unternehmen zurück.
Okay. Tolle Irre.
Das ist eine lange Zeit und dein Weg war ja dann damit nicht beendet, sondern du bist ja immer weitergegangen und bist jetzt in mehreren Aufsichtsräten gleichzeitig aktiv, unter anderem als erste Frau an der Spitze der POR. Wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag in dieser Vielschichtigkeit jetzt vorstellen? Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag?
Ich würde sagen, es ist keine Woche gleich wie die andere und das gefällt mir auch so. Auf der anderen Seite spielt ja dann doch auch wieder alles ineinander, weil die Aufgaben inhaltlich dann doch wieder ganz gut zusammenpassen. Natürlich im Detail ist technische Gebäudeausrüstung was ganz anderes als Bau oder Immobilienentwicklung, aber im Endeffekt greifen die einzelnen Elemente ineinander hinein und ergänzen sich und darum lässt sich es auch schwer sagen, wann arbeitest du für den einen Bereich und wann für den anderen, weil so vieles zusammenspielt und ich glaube, das ist das, was es auf der einen Seite interessant macht, die Vernetzung, auf der anderen Seite aber auch bewältigbar, weil wenn es so gar nichts miteinander zu tun hätte, dann würde es vielleicht manchmal schon ein bisschen viel werden. Wie der Alltag ausschaut, ich sage immer, wir haben beide Technik studiert offensichtlich, aber brauchen tue ich es gar nicht mehr so viel. Es ist eine wichtige Grundlage, die bestätigt, dass ich weiß, worum es geht. Aber in Wirklichkeit ist der Alltag Kommunikation, Austausch mit Menschen, Kompromisse finden, Probleme moderieren. Und das ist dann auch wieder egal, in welcher Firma.
Das klingt nach einem klassischen Alltag einer Führungspersönlichkeit. Anton, du bist ja auch in ein Traditionsunternehmen reingegangen und hast dann ganz eigene auch Managementmethoden entwickelt, um dieses Unternehmen weiterzubringen. Welchen Führungsstil hast du mittlerweile und hat sich der in den letzten 20 Jahren verändert?
Ob er sich jetzt verändert hat, das kann ich jetzt selber ein bisschen schwer sagen, aber es ist schon eher ein kooperativer Führungsstil, den ich pflege. Das ist halt das Schöne an einem mittelständischen Unternehmen, dass man Austausch hat mit Führungskräften, mit Technikern, mit Kaufleuten, aber auch mit den Mitarbeitern auf der Baustelle, die man dann immer wieder trifft. Und man muss sich ein bisschen auf den Gesprächspartner auch einstellen. Aber am Ende haben wir relativ flache Hierarchien und eine Teamstruktur und versuchen dort wirklich einen kooperativen Führungsstil. Wobei ich schon zugebe, dass sowieso der Antrieb der Weiterentwicklung schon noch stark von mir ausgeht. Das ist schon etwas, was, glaube ich, von oben in vielen Fällen auszugehen hat und ausgehen muss. Die Vision, wo soll das Unternehmen hin, wo will man es hinentwickeln und was muss man dazu tun, dass das funktioniert. Also das merke ich schon noch stark, das ist uns noch nicht gelungen, dass das sehr stark in die Breite geht. Ja, die Leute sind sehr stark im Operativen und machen wirklich Dinge gut ab, aber diese strategische Ausrichtung und das Richtung geben ist doch eine Sache, die aus meiner Sicht von oben ausgehen muss. Das ist ja bei uns im Unternehmen so. Und mir fällt das an sehr großen Konzernen oft aus, wenn ganz oben der CEO wechselt. Ja, zuerst läuft der Laden überhaupt nicht und auf einmal läuft er super gut. Und ich wundere mich oft, wie kann so ein Unternehmen mit 10, 20, 30.000 Unternehmern von einer Person abhängen. Aber es scheint ein bisschen was dran zu sein, dass dann doch das Vorantreiben und das Richtunggeben an wenigen Personen hängt.
Ja, das Agenda-Setzen ist wahrscheinlich schon ein Punkt, die stark von wenigen Personen, manchmal vielleicht sogar je nach Persönlichkeit von einer Person ausgetrieben wird. Das, was du jetzt angesprochen hast, was ich so schön finde an unserem Umfeld ist, natürlich war ich am Anfang mehr auf Baustellen und intensiver in Kontakt, was ich bis heute auch vermisse. Aber trotzdem ist es auch heute noch so, dass der Kontakt vom Lehrling, wir haben ganz, bevor wir begonnen haben, haben wir über Lehrlinge gesprochen, vom Lehrling und von den Baustellenmitarbeitern, über die Techniker, über dann alle Bereiche einfach geht, vom Alter, vom Ausbildungshintergrund und dass das ein extrem bereichernder Umstand für mich ist.
Ja, und vor allem, was so schön ist, die Arbeiter sind sehr ehrlich. Es ist sehr angenehm, sich mit Arbeiter zu unterhalten, weil immer doch in so einer Welt, ja, teilweise abgehoben, teilweise realitätsfern etc. Aber der Arbeiter ist einfach ehrlich. Ja. Der sagt da, die verstehen noch in zwei Sätzen zu sagen, was sie meinen. Ja.
Ja, ja.
Wo wir oft 20 Sätze brauchen, dann haben wir nichts gesagt noch. Ja. Also das verstehen die und das finde ich so schön, auch in politischen Fragen, dass Arbeiter da wirklich einfach geradeaus das sagen, ja, und diese Fähigkeit noch besitzen.
Das erinnert mich an eine Anekdote, die ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt habe, aber trotzdem zu Beginn von der ganzen Covid-Zeit und Lockdown und so weiter, wo ja sicher bei euch auch mal intensiv zusammengesessen ist und überlegt hat, wie bringt man das jetzt alles von der Bühne, und ganz viele auch medial gesagt haben, jetzt verschwinden wir alle ins Homeoffice und keiner war mehr gesehen. Dann habe ich in den ersten 3 oder 4 Tagen ein Treffen gehabt mit Mitarbeitern von der Baustelle. Und also von meiner Seite auch mit viel Rücksicht auf die natürlich schweren Umstände, wie machen wir das jetzt auf den Baustellen? Und die haben dann so ganz gerade heraus gesagt, ja, also Homeoffice und zu Hause bleiben, das geht ja nicht. Wenn wir nicht arbeiten, dann steht alles still. Wir müssen jetzt schauen, dass wir weiterkommen. Und diese sehr erdige Hausverstand, das ist das, was wir, glaube ich, in der Branche schon noch haben und was ich super finde und was dazu beiträgt, dass ich mich drin wohlfühle mit dem, was wir tun.
Absolut, das unterscheidet uns sicher von anderen Branchen, wo man das gar nicht mehr wahrnimmt oder mitnimmt. Und bei uns war es in Covid so, nach einer Woche waren sie auch im Büro wieder alle da. Weil zu Hause bei der Mama war es auch nicht so toll. Also es war im Büro schöner. Sind sie wieder alle sofort gekommen.
Bei uns war es vielleicht ein bisschen länger als eine Woche, aber wahnsinnig viel nicht. Und es waren die meisten dann doch relativ froh, wieder da zu sein. Das stimmt, ja.
Lasst uns doch über eine andere Form von Kooperation sprechen. Jetzt ging es gerade ums Kleine, also um die Zusammenarbeit im Team, in euren Unternehmen. Auf einer höheren strukturellen Ebene gedacht wäre ja mehr Kooperation auch wünschenswert. Jetzt haben wir hier jemanden aus dem Bereich Haustechnik sitzen und einen Bauunternehmer, der sich jetzt aber auch weit hinaus wagt, mit Riederbauinstallationen ja auch ein bisschen in diese Richtung geht. Ich glaube, dass euch eines eint, ihr möchtet gerne beide so früh wie möglich in der Planung eingebunden sein und kooperativ zusammenarbeiten, damit das möglichst gut funktioniert. Iris, könntest du vielleicht aus deiner Perspektive erläutern, warum das so wichtig ist, dass man früh zusammenkommt und kooperativ zusammenarbeitet?
Also die Erfahrung ist einfach die, dass in einer völlig, ich sage jetzt mal, über die letzten Jahrzehnte traditionellen Aufteilung, wo es zuerst einen Bauherrenwunsch gibt und dann gibt es Planer. Und die Planer setzen sich mal auf eher theoretische Art mit dem auseinander, was der Bauherr sich wünscht. Und dann schreiben die mit ihrem eher theoretischen Wissen das aus. Und dann kommen aber erst die Ausführenden, die das spiegeln an dem, was aus ihrer Realität mit den Materialien und den Verfügbarkeiten möglich ist. Und da kommt es einfach zu vielen Schnittstellen mit Fehlwissen. Wobei ich jetzt da gar nicht sagen will, dass wir als Ausführende alles wissen und die Planer nichts, sondern wir wissen einfach verschiedene Dinge, die nur, wenn sie sich ergänzen, zu einer Effizienz führen. Und wenn der Planer allein vor sich hinwerkelt und dann wir kommen, dann schmeißen wir alles über den Haufen, beschweren uns über den Planer. Mit unseren Änderungen hat der Bauherr dann aber auch wieder neue Ideen und das alles führt zu zeitlichen Verzögerungen, zu auch nicht ideal aufeinander abgestimmten Gewerken und mit den Verzögerungen zu viel Ärger, zu viel Konfrontation zwischen den Menschen, die es eigentlich ja miteinander ausführen müssen, das Projekt. Und was da hilft, ist aus wirklich auch praktischer Erfahrung, unser erstes Projekt war in München bei BMW, Freimanngründe. Das ist das Thema, gibt es verschiedenste Namen dafür, der Totalunternehmer, der also Planung und Ausführung in einer Hand hat, oder das Early Contractor Involvement, wo man sich zwar nicht gleich auf einen Ausführenden festlegt, aber doch schon mit wem man zusammenarbeitet. Also das sind einfach Themen, wo man sich bemüht, das Wissen des Planers, der mit dem weißen Blatt Papier anfangen kann, und das Wissen des Ausführenden, der dann gut kritisieren kann, was der Planer vorher gemacht hat, frühzeitig zusammenzubringen, um hier eine effizientere, schnellere, bessere und meistens auch nervenschonendere Abwicklung zu ermöglichen. Und ja, da bin ich ein großer Fan davon, auch und nicht zuletzt deswegen. Ich bin überzeugt, dass es Kosten spart. Kosten spart, weil es Zeit spart. Es spart auch Nerven. Also bei solchen Projekten erleben wir seltener, dass nachher Leute sagen, ich schmeiße es jetzt dann hin und gehe Auto verkaufen, sondern dann fühlen sich die Leute auch wohler mit unserem Geschäft. Und ich glaube, dass es bis hin zur tatsächlich ausgeführten Qualität dann auch besser ist. Wenn die Menschen, die arbeiten müssen, nicht mit dem Kopf dabei sind, dass sie sich gerade wieder gestritten haben und dass das Gegenüber doch ein Trottel ist, sondern positiv am Projekt arbeiten, dann wird auch das sachliche Ergebnis besser.
Mhm. Anton, du bist ja oft als Totalunternehmer tätig, aber auch in verschiedensten anderen Zusammenhängen. Was ist für dich denn da wichtig?
Ich glaube, das Entscheidende ist schon, dass man früh im Projekt ist und das Ausführungs-Know-how in der frühen Rolle des Projektes dort mit einfließt, vor allem wenn es darum geht, gewisse Kostengrenzen einzuhalten. Und das haben wir halt bei fast allen Projekten, wo man irgendwie sagt, hoppala, dort braucht man irgendwelche Kostengrenzen. Wir sind ja ganz stark im Wohnbau tätig und dort haben wir enges Kostenkorsett, sonst bekommt man keine Förderung oder die Leute können sich die Wohnungen oder die Mieten nicht leisten. Also wenn Kostenoptimalität gefragt ist, ist Ausführungs-Know-how unglaublich wichtig. Aber es hat auch noch weitere Gründe. Ein Thema ist zum Beispiel Digitalisierung. Wir bekommen in der Trennung von Planung und Ausführung oder Trennung der Gewerke keinen guten digitalen Datenfluss zustande. Das sind ein bisschen Träumereien zu glauben. Ja, man kann da alles sehr gut austauschen und bei jedem Projekt ein anderes Team und die tauschen sich wieder alle super aus mit verschiedenen Software-Systemen. Aus meiner Sicht funktioniert das alles nicht. Ja, das sind also Irrtümer. Ja. Wir brauchen durchgängige Datenflüsse und das spricht dafür, dass mehr in einer Hand ist, der das Haus intern aufgebaut hat, weil selbst das ist eine Challenge, das Haus intern den Datenfluss gut zustande zu bringen, geschweige denn mit Dritten, das spielt eine große Rolle. Oder wir reden jetzt sehr viel über das Thema Vorfertigung oder Sales bauen. Ja, wie soll Vorfertigung funktionieren, wenn das nicht von vornherein im Entwurf irgendwo mit berücksichtigt wird? Wir haben verschiedene Bausysteme, ja. Jeder kann also anders anbieten und das muss dann irgendwie da vorne mit hinein. Das gehört genauso dazu. Aber man muss schon sagen, das ist noch jetzt ein Prozess an der Umstellung, die passiert, vor allem auch aufgrund der Komplexität oder fehlender Ressourcen oder eben diese angesprochenen Themen Digitalisierung und Vorfertigung. Das läuft aber nicht ganz friktionsfrei in der Branche. Gerade letzte Woche hatte ich so ein Gespräch mit einem Bauherrn und denen seine Architekten, der will, dass wir früh ins Projekt hineinkommen. Natürlich gefällt es den Architekten jetzt nicht gut, weil bei denen fällt ja was weg, klarerweise. Ja. Die haben dann irgendwie weniger zu tun. Wir sind zwar bereit, das irgendwie auch wirtschaftlich etwas auszugleichen, ja. Und die hat noch kein Verständnis, ja, warum wir das wollen. Ja. Die haben nicht verstanden, was ein digitaler Datenfluss ist oder warum wir das aus Vorfertigungsgründen vielleicht früher brauchen. Also da braucht es, glaube ich, noch einige Zeit, bis es alle am Markt draußen verstanden haben und jeder wieder die Rolle einnimmt, die vielleicht in einer neuen oder zukünftigen Baubranche ihm irgendwo zusteht. Und da muss man schon einiges über Bord werfen, was in der Vergangenheit passiert ist, denn so, glaube ich, wie es bis dato gelaufen ist, kann es nicht weitergehen. Das führt uns auch nicht zum Ziel. Ja.
Ich bin total deiner Meinung. Das ist auch der Grund, warum ich immer betone, dass die Planer auf dem weißen Blatt Papier viel besser sind als wir. Mhm. Weil ich wirklich dran glaube und aber auch sehe die Angst, die da teilweise besteht. Ich glaube daran, dass es durchaus jede Partei braucht, vielleicht mit ein bisschen einer anderen Abgrenzung, einem anderen Rollenverständnis. Aber dass es jetzt plötzlich gar keinen Architekten und keinen Planer mehr braucht, das glaube ich auch nicht. Also ich weiß nur, wenn wir vor dem weißen Blatt Papier sitzen, sind wir jetzt auch nicht ideal besetzt. Und dementsprechend ist es für mich so wichtig zu betonen, dass mit einer anderen Linienziehung durchaus jeder seinen Platz hat und es nicht darum geht, einen komplett zu verdrängen und dem keine Zukunft zu geben, sondern im Gemeinsamen läge die Zukunft. Also ich sehe es nur bei unseren Teams, wenn wir dann die Pläne 10-mal angreifen müssen, weil sich 10-mal was geändert hat und man sich erst beim 10. Mal klar wird, was der Bauherr wünscht, dann macht das die Menschen, die in unseren Teams arbeiten, auch nicht zufrieden. Die wollen ja eigentlich diesen Spannungsbogen von ich beginne mit einem Projekt und dann komme ich aber auch rasch in die Ausführung und dann sehe ich ein Ergebnis und dann ziehe ich weiter zum nächsten. Wenn sich das zu lang zieht, ist es kostenmäßig extrem ineffizient und macht auch die Menschen nicht zufrieden.
Nein, ich bin schon der Meinung, dass es auch alle Funktionen und Rollen braucht, die wir heute haben, aber vielleicht mit einem anderen Aufgabengebiet. Und die große Frage ist, ob zwingendermaßen alle so als separate Einheit am Markt auftreten müssen und bei jedem Projekt neu durchgewürfelt werden. Denn da sehe ich die größte Produktivitätsbremse insgesamt. Jedes Projekt ein völlig neues Team, ein anderes Software-Setting, das wird nie effizient werden. Und wir haben das in Skandinavien gesehen, da ist der Architekt halt fürs Design verantwortlich, aber das digitale Gebäudemodell macht halt der General Contractor. von Anfang an, und damit haben die auch viel bessere digitale Datenflüsse und eine viel höhere Durchdringung, die wir so nicht zustande bringen. Und das ist, glaube ich, die große Frage. Ja, und wir müssen auch über das Selbstverständnis der planenden Berufe sprechen, die natürlich irgendwie als separate Einheiten am Markt auftreten wollen und sie teilweise sogar in die Standesregeln hineinschreiben, dass sie mit den Ausführenden ja nicht sprechen und nichts zu tun haben wollen. Aus dem Glauben heraus, die Unabhängigkeit ist das Allseligmachende. Das ist es sicher nicht. Wir brauchen Ausführungs-Know-how in ganz frühen Projektphasen. Ansonsten kommen wir mit Themen wie Digitalisierung, Vorfertigung, kostenoptimales Planen auf keinen Fall weiter.
Du hast die Digitalisierung angesprochen, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und es wird halt jetzt so richtig sichtbar mit dem digitalen Zwilling. Ja. In Wirklichkeit geht der Wahnsinn ja schon viel länger. Wenn ich denke, in den letzten 15 Jahren, da hast du das geplante Produkt, also die Pläne gekriegt in einem Zeichenprogramm, hast aber selber im Haus ein anderes hauptsächlich betrieben. Dann hast dich jetzt entscheiden können, ob du das fünfte Zeichenprogramm einführst, damit du das weiterverwenden kannst, was du gekriegt hast, oder ob du alles übertragen gesprochen ausradierst und wieder von vorne anfängst. Also diese Ineffizienz gibt es ja schon lange, nur jetzt mit den zusätzlichen Möglichkeiten in BIM wird es halt so richtig offensichtlich, ja, dass du das alles überhaupt nicht nützen kannst, wenn du hier nicht für Durchgängigkeit sorgst.
Absolut, und es geht gar nicht nur um dieselbe Software. Ja, das haben wir sogar öfters, dass der Planer dieselbe Software hat. Wir können es trotzdem nicht verwenden, weil wir halt ein Modell anders strukturieren, als es der Planer strukturiert, weil wir es ja für die Kalkulation brauchen, für die Arbeitsvorbereitung, für all diese Themen. Das heißt, wir haben ganz einen anderen Zugang zum Modell. Und mein Sprech ist immer der, ein richtiges digitales Modell kann nur der bauen, der auch real auf der Baustelle bauen kann. Und da haben wir halt ab und zu dann schon ein bisschen das Thema, dass vielleicht dieses Ausführungs-Know-how nicht da ist, ja. Und damit kann auch kein digitales Modell bauen, das wir brauchen können. Also da haben wir schon ein paar Themen.
Hundertprozentig. Ja. Und du hast sicher recht, dass das wahrscheinlich nicht zu ausschließlichen Partnerschaften führt, aber zu vertieften Partnerschaften und man nicht ganz so leichtherzig dauernd meint, man muss durchwechseln.
Ja, genau. Das.
Ihr habt ja gemeinsam auch schon ein Projekt realisiert, die HBLFA in Rotholz. Iris, wie ist denn da die Erinnerung an diese Zusammenarbeit?
Ich war selber nicht wirklich operativ nahe involviert, aber es ist eines der Projekte, das ruhig durchgegangen ist, beziehungsweise das, was ich gehört habe, war positiv. Ich habe erst heute auch wieder darüber gesprochen. Wie jedes Projekt hat es ein gewisses Zusammenraufen gebraucht, aber ich glaube, danach ist es wirklich sehr partnerschaftlich geworden und sehr positiv. Und die Leute, ich glaube, es ist einfach ein gutes Ergebnis daraus geworden. Das haben wir gut gemacht, ja, gemeinsam.
Absolut, muss ich sagen. Also es hat schon mit der Akquise begonnen. Ja. Da haben wir einmal eine schwierige Situation gehabt. Dann hat dein Vater gesagt, Herr Rieder, sind Sie am Dienstag um 8 Uhr in meinem Büro in Wien, dann klären wir das. Ja, und das haben wir dann auch geklärt. Ja. Und damit war der Weg frei, um den Auftrag zu halten. Und es ist dann wirklich sehr smooth über die Bühne gelaufen. Muss aber auch sagen, dass der Auftraggeber dort, öffentlicher Auftraggeber, aber der Geschäftsführer dieser öffentlichen Einheit unglaublich hemdsärmelig und praktikabel war. Das war auch zwingend notwendig. Mhm. Also du brauchst auch einen pragmatischen Bauherrn, ja, dann geht das gut. Ja. Und das war ein sehr großes Projekt für Tiroler Verhältnisse, das auch wirklich im Kostenrahmen geblieben ist. Also ein Paradeprojekt, wenn alle so wären, ja, das wäre schön.
Einer der Beweise dafür, dass man im Kostenrahmen bleiben kann, selbst wenn es ein komplexes Projekt ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Und das, was du jetzt gesagt hast, was, glaube ich, essentiell ist, es muss das Projekt im Mittelpunkt, ja, stehen. Es müssen alle, inklusive dem Bauherrn, daran arbeiten, dieses Projekt fertig zu kriegen, ohne größere Eitelkeiten, ja, auf Augenhöhe miteinander. Ja. Und dann funktioniert es und dann ist es erfreulich.
Es ist immer leichter, finde ich, Probleme zu wälzen und Schwierigkeiten aufzuzählen, warum es nicht funktioniert, wenn man jetzt auf dieses gelingende Projekt schaut. Was waren denn die Dinge, die da funktioniert haben, dass es so gelungen ist, Iris?
Also meine Erfahrung, wenn Projekte gelingen, dann ist es das, was ich schon gesagt habe, oft, dass man das gemeinsame Projekt in den Mittelpunkt steht und dass man sich darauf schauend, dass sich dann alle Parteien, die da mitarbeiten, ein Stück weit als Partner verstehen und auf Augenhöhe die Probleme miteinander zugunsten des Projektes lösen wollen. Was natürlich nicht heißt, dass nicht trotzdem jeder auch eigene Interessen hat, weil es muss jeder Partner auch darauf schauen, dass es für sein Unternehmen und seine Arbeit gut ausgeht. Aber wenn man dieses Gemeinsame findet und wenn sich im Endeffekt, unser Geschäft ist ein People-Business, es müssen die Menschen miteinander sich zusammenraufen, und wenn das gelingt, dann gelingen auch die Projekte. Wenn die Chemie nicht passt, oft ist es so simpel, wenn die Chemie nicht passt, dann geht gar nichts mehr.
Hast du ein Geheimrezept für partnerschaftliche Zusammenarbeit, Anton?
Ich kann es jetzt mal im Fall Rotholz sagen, da war es auch irgendwie eindeutiger Wunsch des Bauherrn, dass ein Mittelständler mit dabei ist, dass es nicht nur große Unternehmen sind, und das war dann in der Akquisephase recht lustig, weil ab und zu hat der Bauherr dann nur mit mir gesprochen. Ja. Hat gesagt, so, ich hätte das gern so und so, und jetzt sagst du das der bohrenden Ordner. Ja. Und so hat es dann auch funktioniert. Aber man tut sich natürlich als Eigentümer in einem Mittelständler auch ein bisschen leichter, wie jetzt Mitarbeiter eines Großkonzerns, habe ich ein Verständnis dafür, die müssen auf andere Dinge Rücksicht nehmen, ab und zu. Aber in Summe hat das super funktioniert, und sowas geht zum Beispiel nur gemeinsam. Wir könnten es allein nicht machen, da wären wir zu klein, wetten auch die Kompetenz nicht. Ja. Umgekehrt waren wir dann so immer ein bisschen so, der den Ausgleich auch versucht hat, zustande zu bringen, und hat dann sehr guten Draht zum Bauern. Und eben, es geht dann darum, dass sie die Leute auch verstehen. Ja. Aber es muss als Vertragsumfeld passen. Ja. Das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Und in dem Fall war es ein GeoPlus. Das heißt, die Ausführungsplanung war bei uns, und es war ein Generalunternehmerverfahren in mehreren Verhandlungsschritten. Und in diesen Verhandlungsschritten hat man sehr viel ausgeräumt an Themen, die es sonst erst nach Baubeginn gegeben hätte. Da war also wirklich 90% war bereits erledigt. Und das ist schon ein gutes Rezept, sowas zum Beispiel anzugehen. Ja.
Das mit dem 90% ist erledigt, das halte ich auch für eine essentielle Sache. Nicht nur, dass sich jeder einbringen muss, sondern dass man in Wirklichkeit, bevor man auszuführen beginnt, weiß, was man ausführen wird. Dass es dann noch minimale Änderungen geben kann, ja klar. Aber wenn es zu massiv wird, und manchmal schätzen Bauherren das, was für die Ausführenden massiv ist, falsch ein. Also mancher Bauherr glaubt, ja, was wird schon sein, wenn ich da die Sanitärgruppen verlege. Ja, aus der Sicht eines Installationsunternehmens ist eine Sanitärgruppe verlegen nicht eine Kleinigkeit. Und so wird es im Bau auch Elemente, oder so gibt es im Bau auch Elemente, wo man sagt, ja, das schaut von außen betrachtet so simpel aus, aber das hat einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen, und darum ist es so wichtig, dass man sich auf etwas festlegt und an dem festgehaltenen, geplanten dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt unverrückbar festhält, damit das Ding fertig werden kann.
Absolut. Es gibt dann zwei Methoden, der Design Freeze und die Planung ist fertig. Ist die eine Methode, die andere, du bist das Haus von der schneller wie die Planer. Dann steht das Haus da und dann kann man Bestandspläne machen. Das ist die zweite Methode. Ab und zu verwenden wir auch die. Also die zwei gibt es halt.
Iris, aus deiner Perspektive, warum gibt es denn gerade zwischen dem ausführenden Unternehmen und den Haustechnikunternehmen oft Reibungspunkte? Also warum ist das gerade da oft so, dass es auch zu Schwierigkeiten kommt.
Zwischen dem bauausführenden Unternehmen und den Haustechnikunternehmen?
Ja.
Also erstens würde ich sagen, das hat auch oft ist eine Frage des Teams, das sich findet. Ich würde es nicht per se sagen, dass es da immer so große Reibungen gibt. Eins ist klar, im Endeffekt hat jeder sein eigenes Projektergebnis, und solange das so ist, muss er auf sich schauen und muss bei dem auf sich schauen im positiven Fall auch erkennen, dass, wenn es für alle halbwegs gut geht, dass es dann auch für den Einzelnen besser geht. Aber ich glaube, das sind die Reibungspunkte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass per se der Bau und die Haustechnik einander nicht verstehen können.
Das glaube ich auch nicht. Die Haustechnik hat nicht an Bedeutung gewonnen. Ja, das mag vielleicht sein, dass man ab und zu ein bisschen mit Neid hinschaut. Ja. Oder halt die zwei Branchen sind dann durchaus ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe das mal mitbekommen, jetzt muss ich nochmal den Vater zitieren, weil das war einfach so lieber, das gesagt hat zu mir, gesagt, wissen Sie, Herr Rieder, Sie bauen für uns ja nur den Rostschutz. Das, was Sie machen, ist der Rostschutz für unsere Anlagen. Ja. Und er hat gesagt, ja, das ist jetzt aber schon ein bisschen gar überheblich. Ja. Und dann hat er mir das Buch gegeben von der Firma Orten und von der Firma Elin. Und so in der Mitte vom Buch schlag man auseinander. Und da war links Firma Orten und rechts war die Firma Bohr. Und beim Umsatz war das Verhältnis 1:10 ungefähr, also pro 10 Mal zu Ordner. Beim Ergebnis sind aber ziemlich dieselben Zahlen gestanden. Da haben wir gedacht, na gut, also mit diesem Bewusstsein würde ich mir erlauben, mal eine Anzeige zu machen. Und da muss man wirklich sagen, die Haustechnik hat einfach einen anderen Komplexitätsgrad, vielfach wie das Bauunternehmen, und einen anderen Anspruch. Und deshalb kann man dort, wenn man die Dinge gut macht, hat auch ein anderes Risiko, ja, kann man dort auch gut verdienen. Vielleicht sind wir ab und zu ein bisschen neidisch. Aber ich habe es jetzt gelöst, ich bin jetzt selber zwar Mini-Installateur, aber immerhin... Bin dort selber eingestiegen, ja, um davon auch ein bisschen zu profitieren.
Da hat sich viel verändert. Mein Vater sagt immer, und da muss ich ihn zitieren, weil er länger zurückschauen kann, er sagt immer, als er ein Kind war, hat ein Krankenhauszimmer von Haustechnik eine Lampe an der Decke gehabt, einen Heizkörper an der Wand und noch ein Waschbecken. Und das war's dann. Und heute gibt es medizinische Gase, gibt ein ganzes Badezimmer, gibt eine Luft, die aufbereitet wird und gefiltert sein muss. Und eine Kühlung gibt es auch noch. Und dann gibt es noch einen Fernsehapparat und was weiß ich, was es alles gibt. Also die Intensität der Haustechnik hat sich einfach dramatisch vergrößert. Und dementsprechend, Rostschutz ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ein bisschen in die Richtung geht's. Und es gibt auch ein anderes Zitat von einem Bauherrn, großes Bauvorhaben, infrastrukturmäßig. Da hat der Bauherr dann gesagt, ich verstehe das nicht. Also da stand der Rohbau mehr oder weniger schon da. Ist am Fenster geschaut und gesagt, ich verstehe das nicht. Jetzt sind wir jetzt eigentlich fertig und jetzt fangen die Probleme an. Klar, der Rohbau wächst halt mitunter auch gegen den Himmel, weil das, womit koordiniert werden muss, kommt ja dann erst nachher. Die Haustechnik kommt erst nachher und sagt, da fehlt mir jetzt ein Loch oder das Loch ist klein oder ist groß oder an der falschen Stelle. Das heißt, deswegen wirkt es auch oft so, als sei der Bau problemloser, weil nachher erst die Haustechnik kommt und sagt, ich bräuchte aber eigentlich. Ne?
Ein Punkt ist vielleicht schon ein bisschen die Haustechnikplanung aus meiner Erfahrung. Wir haben ja schon längst ein Haustechnikbüro und ein Elektroplanungsbüro. Dort haben wir schon ein Thema, weil ich glaube, bei vielen, vor allem kleinen und mittleren Projekten, die Haustechnik einfach nicht gut genug geplant wird. So hat sich dort ein bisschen eingebürgert, dass der Planer so seine ungefähre Vorstellung von der Gebäudetechnik hat und je nachdem, wie fit das ausführende Unternehmen ist, gibt es dann eine exakte Planung oder es gibt sie nicht und es gibt sie entweder rechtzeitig oder halt nicht. Und da wird dann schon oft mal dahin gemurkst, ja, auf den Baustellen und deshalb glaubt man, dort entstehen die Probleme. Aber die Probleme sind eigentlich ganz am Anfang entstanden, indem man keine integrale, koordinierte Planung hatte das nicht gut genug abgestimmt hat.
Ich glaube, da kommen mehrere Teile zusammen. Zum einen haben wir als ausführende Branche in der technischen Gebäudeausrüstung, glaube ich, sehr oft das den Planern abgenommen, auch im Wunsch, unsere eigenen Ideen umsetzen zu können, was dann vielleicht wieder bei den Planern erzeugt hat, dann brauchen wir es eh nicht so genau machen. Plus, was sicher auch eine Rolle spielt, wenn der Bauherr Änderungswünsche hat, die er weiterzieht, während das Gebäude eigentlich schon gebaut wird, dann ist das halt oft die Haustechnik. Das heißt, auch darüber sind die Ausführenden dann in die Situation gebracht, wenn zu sagen, jetzt passen wir halt wieder an, jetzt passen wir wieder an, jetzt passen wir wieder an. Und darum glaube ich, dass die Planer da teilweise verführt worden sind, gar nicht mehr sich so ins Detail hinein zu beschäftigen mit der Planung, worunter die ausführenden Unternehmen wie wir natürlich auch leiden, weil das heißt, dass du zum Ausschreibungszeitpunkt, wo du einen Preis machen sollst, gar nicht unbedingt eine ideale Basis dafür hast, einen verlässlichen Preis deinem Kunden zu geben und der dann wieder entsetzt ist, weil du daherkommst mit zusätzlichen Forderungen, was schwierig ist. Und ihr als Bauunternehmer natürlich dann auch ein Problem damit habt, weil ihr sagt, ja super, die Haustechnik ändert was, jetzt muss mein Bau sich dem auch noch anpassen.
Ja. Und ich glaube, man hat es ja nicht gut genug honoriert. Also ich sehe im Planungsbüro, die Honorare sind jetzt nicht gerade übertrieben, die dafür bekommen und die passen halt die Leistung an die Honorare an. Und dementsprechend haben wir ein bisschen das Thema auf der Baustelle und wir haben es vielleicht auch ein wenig in der Ausbildung, ja, während wir auf HTL-Niveau noch Gebäudetechnik HTLs haben, haben wir auf Hochschulniveau eben fast nichts oder nichts Entsprechendes. Also man muss sagen, dass man dort vielleicht auch in der Ausbildung noch etwas mehr investieren müsste, weil die Komplexität einer guten Haustechnikplanung ist mindestens gleichzusetzen mit der Tragwerksplanung. Ja. Dafür gibt es eigene Studien für die Haustechnik, gibt es nur in Ansätzen oder halt auf FH-Niveau, es wird besser. Aber lange Zeit war das eine große Lücke, ja, und die Leute waren vielleicht dann nicht so gut ausgebildet, wie wir es eigentlich bräuchten.
Ich glaube, dass wir aus den HTLs schon gute Ausbildung kriegen. FHs gibt es wenige, wenn man sich es anschaut. Es gibt auch HTLs wenige. Ja. Es gibt auch HTLs in ganz Österreich, glaube ich, mittlerweile 5, die im HKLS-Bereich ausbilden. Elektrotechnik gibt es mehr. Und FHs gibt es auch nur eine Handvoll, mit denen wir dann so gut wie möglich kooperieren und sie unterstützen bei ihren Ausbildungsversuchen. Und das Problem, das es in dem Bereich vielleicht auch teilweise gibt, ist, für viele Junge erscheint die Haustechnik. Wir verstecken sie zu gut. Das heißt, viele Junge erkennen gar nicht, was da, wo viele Junge ja nach einem sinnhaften Beruf suchen, erkennen sie aber gar nicht, dass der teilweise in dem Bereich zu finden wäre, sondern da ist dann Mechatronik interessant und da ist dieses und jenes interessant.
Das verstehe ich nicht ganz, weil eigentlich kann man dem Thema Energieeffizienz, sage ich jetzt mal, den ganzen Klimathema gut punkten, weil man dort ja unmittelbar an dieser Stelle ist und irgendwie ist es aber nicht gelungen, das dann attraktiv zu machen. Ja. Vielleicht ist dann zu viel Technik dabei, ich weiß es nicht, aber eigentlich das Energiethema und Klimathema wäre schon etwas, über das man punkten könnte.
Stimmt dir hundertprozentig zu, aber ich glaube, da gibt es zwei Teile. Der eine Teil, den ich aus Polen kommend immer sehe, ist in Polen, hier in Österreich ist die Haustechnik vielfach unter Maschinenbau eingesortiert. sortiert an den HTLs zum Beispiel. Es ist auch noch nicht so lange, dass die getrennt wurden. Und Maschinenbau ist etwa, und in Polen ist es nicht unter Maschinenbau eingeordnet, sondern unter Umwelttechnik. Mhm. In Polen haben wir plötzlich 50% Frauen, die das erfolgreich studieren, weil sie sich offensichtlich nicht abgeschreckt fühlen. Und mein Schluss ist, vom Maschinenbau fühlen sie sich irgendwie abgeschreckt. Mhm. Und deswegen scheitert man schon einmal fast die Hälfte der Bevölkerung überhaupt im Zugang zur Ausbildung aus, weil sie sagen, ui, Maschinenbau, Hochofen, Schmutz, Öl, Fett, das brauche ich nicht, während sie in Polen in das Fach hineingehen. Das heißt, wir haben hier weniger Leute, die sich überhaupt in dem Bereich ausbilden. Also dieser Maschinenbauaspekt, glaube ich, hindert manche. Und der zweite Aspekt, vor einigen Jahren war, wir haben immer Kooperationen mit den HTLs, laden die zu uns ein, zeigen ihnen die Baustellen und so weiter. Und da ist es vor Jahren so gewesen und ich glaube, es ist teilweise immer noch so, ja, soll ich jetzt Sanitärtechnik machen, dann muss ich ja mich mit dem Klo an der Wand beschäftigen und dann muss ich dann womöglich WCs montieren. Erstens ist es nicht schlecht, das WC zu montieren. Und zweitens, es ist ja die Haustechnik viel, viel, viel mehr. Viel mehr. Und so wie du sagst, die Haustechnik trägt zu einem guten Teil, ob wir energieeffizient funktionieren und leben und arbeiten. In der Produktion, in Krankenhäusern, im normalen Wohnen, überall. Aber das wird teilweise geht das noch nicht so ein. Wir verstecken es zu gut, darum sage ich ja so.
Wenn wir jetzt schon bei den Frauen in der Technik sind, thematisch, lasst uns kurz bei dem Thema verweilen. Riederbau macht auch einiges, um die Diversität in den Teams zu steigern. Wie ist denn da die Entwicklung aktuell, Anton?
Ja, da muss ich jetzt unterscheiden natürlich zwischen dem Beruf auf der Baustelle und den Berufen im Büro sozusagen. Also wir haben im Bereich der Architektur, der Planung, der Kalkulation durchaus einen für Bauunternehmen ganz vernünftigen Frauenanteil. Der wäre noch steigerbar, aber das funktioniert ganz gut. Das sehen wir auch schon in den HTLs, dass wir im Hochbau schon relativ einen hohen Frauenanteil haben. Auf der Baustelle ist es relativ anders. Wir hatten bereits weibliche Maurerlehrlinge, die haben auch die Lehre abgeschlossen. Nur nach dem Lehrabschluss haben sie den Beruf verlassen, haben was anderes gemacht. Im Malerbereich gelingt es wieder, dort Frauen dafür zu begeistern, auch in der Holztechnik. Also es hängt sehr stark vom Gewerk ab. Im reinen Hochbau ist es wirklich eher schwierig, das zustande zu bringen. Ich glaube, da gibt es in ganz Österreich gerade 10 oder 12 Frauen, die diesen Beruf annehmen. Also es ist sehr differenziert, ja. Und es ist sicher nicht ganz einfach. Man muss schon stark daran arbeiten, Frauen eben auch für die Technik zu begeistern. Es beginnt viel früher, sehe ich so bei meinen Töchtern, das fängt mit der Mathematik an. Das ist per se ist Mathematik schlimm, auch wenn sie noch nicht einmal die erste Stunde gehabt haben. Es ist einfach schlimm. Ja? Das haben sie schon irgendwo gehört. Ja? Das geht einmal gar nicht. Ja? Und das ist schon ein Problem, glaube ich, woher auch immer das kommt. Da müssen wir ganz früh beginnen und das vielleicht auch wieder ein bisschen runterbrechen auf ein normales Maß, weil ich glaube, dass wir viele da verlieren. Ja? Die haben von Mathematik und Physik und Chemie und das ist alles irgendwie nichts. Ja? Ich glaube, dass es dort beginnt, eigentlich ein bisschen ein Widerstand gegenüber technischen Ausbildungen zum Teil. Und da müsst ihr beginnen, eine andere Motivation zu suchen und dafür zu sorgen.
Aber es ist vielleicht auch ein Stück weit ein strukturelles Problem der ganzen Branche, dass die Berufe vielleicht auch nicht attraktiv genug sind für Frauen. Iris, was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, damit da also dem was kann, getan werden
dem,
kann?
Dem stimme ich echt nicht zu. Also zum anderen noch zu den Mädels und jungen Frauen. Jetzt muss ich nochmal, Polen habe ich eh schon gesagt, dass wir 50% jetzt nicht auf der Baustelle, sondern im Büro haben, also Studierende für Haustechnik. In Russland habe ich es erlebt, dass die Maler und die Isolierer nur Frauen fast sind. Da ist dann der Mann die Ausnahme, der daherkommt, weil es ja auch tatsächlich ein Beruf ist, den man als Frau ist. Es ist kein körperlich übermäßig anstrengender Beruf. Wir bemühen uns über Töchtertage und andere Möglichkeiten. Jetzt haben wir gerade 50 Mädels gehabt, die gepresst haben und sich einen Schmuckständer gemacht haben, weil es ja dann doch auch wieder um solche Dinge gehen darf. Und ist der Beruf attraktiv? Also wenn ich mir jetzt gerade, auch auf der Baustelle gibt es, wenn man in Richtung Inbetriebssetzung, bei der Elektrik, wo ich jetzt nicht zentimeterdicke Kabel immer nur habe, sondern eigentlich ein Kabel, wie es jeder kennt, wenn es aus der Steckdose schaut. Also es sind Berufe, die von der körperlichen Schwere jetzt durchaus machbar sind, die auch nicht bei 30 Grad in brütender Hitze unter der Sonne stattfinden oder bei Minustemperaturen auf der Straße, sondern in einem durchaus abgesicherten Bereich, die machbar wären. Und wenn wir dann noch ins Büro schauen, dann glaube ich, dass der Beruf eines technischen Mitarbeiters, Mitarbeiterin, egal ob im Bau, in der Elektrotechnik oder der Haustechnik, ein leichter managbares und durchaus auch mit einer Familie verbindbares Umfeld erlaubt, als zum Beispiel im Einzelhandel oder im Tourismus, wo man den ganzen Tag auf den Beinen steht, herumrennt, Arbeitszeiten hat, die früher beginnen und später enden als bei uns typischerweise im Büro, teilweise auch am Wochenende oder in Pflegeberufen. Also da glaube ich, dass mit unseren Berufen, die irgendwann um 7, 8, vielleicht 8:30 beginnen und um 16 Uhr, 17 Uhr ist man wieder zu Hause und dazwischen war man in einem durchaus, erstens nicht nur durchaus, sondern sehr interessanten Umfeld tätig, aber B, jetzt auch verlässlichen Umfeld tätig. Ich glaube nicht, dass der Beruf unattraktiv ist. Anscheinend bringen wir es nicht rüber und es verhaften zu viele Mädels in dem, was halt traditionell weiblich ist. Vom Friseur über den Einzelhandel, wo ich noch einmal, wenn ich glaube, wenn man wirklich hinschaut, es unangenehmere Umfelder gibt als bei uns. Und zwar wesentlich unangenehmere. Und nicht zu vergessen, noch dazu wahrscheinlich schlechter bezahlt. Also ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen ein nicht schlecht entlohntes Umfeld anbieten.
Überhaupt nicht. Ich kann das auch unterstützen. Also wie gesagt, im Büro lässt sich das gut vereinen, auch wenn man mal tote Zeitl nicht mehr im Betrieb sein kann. Habe ich gerade jetzt wieder solche Fälle. Das lässt sich irgendwie alles gut machen mit Homeoffice etc. Die Baustelle ist wohl ein eigenes Thema. Dort ist sicher teilweise schwieriger. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht punktuell wieder etwas Rückschritte machen, auch in den verschiedenen Geschlechterrollen und Geschlechterbildern. Das hat nicht nur mit den Berufen zu tun, auch sonst mit gewissen Verhaltensweisen zu tun. Hat man das Gefühl, wir treten so auf der Stelle momentan. Ja, man war schon einmal vielleicht ein Stückchen weiter. Ja, und jetzt tritt man wieder auf der Stelle. Man merkt es auch in der politischen Diskussion, dass die Meinungen sehr weit auseinandergehen zwischen den einzelnen Parteien, was auch das Rollenbild betrifft und das Frauenbild betrifft und auch die Maßnahmen auseinandergehen. Und das hilft uns vielleicht in diesen Bemühungen jetzt gerade irgendwie nicht. Ja. Dort hätte man gescheiter eben sauber durchziehen müssen. Da habe ich das Gefühl, dass wir momentan ein bisschen auf der Stelle trippeln. Aber das kann man ja täuschen. Ja. Wir werden sehen, aber das Gefühl hätte ich bald ein bisschen.
Mhm. Lasst uns vielleicht abschließend noch einen Blick in die Zukunft werfen. Die Verzahnung von Technik und Bau wird wahrscheinlich immer mehr, die Digitalisierung wird eine immer größere, zunehmendere Rolle spielen. Iris, was siehst du denn da jetzt auf dich zukommen in den nächsten Jahren?
Ich glaube, dass man da trennen muss oder unterscheiden muss zwischen verschiedenen Segmenten. Ich glaube, dass es Bereiche gibt, in der die Verzahnung tatsächlich noch größer wird. Wir sind ja sehr stark als in unseren technischen Gebäudeausrüstungen, also Elektrotechnik genauso wie Gebäudetechnik, in Krankenhäusern tätig, in der pharmazeutischen Industrie tätig, arbeiten in der Batterieproduktion und ähnlichen hochtechnischen Bereichen. Und ich glaube, da wird die Verzahnung und Digitalisierung noch viel, viel weitergehen, um ein wirklich geregeltes Umfeld für diese Produktionen oder im Krankenhaus fürs Gesundwerden sozusagen sicherzustellen. Und wie gesagt, da wird es mehr werden und nicht weniger und da wird die Spezialisierung, glaube ich, noch mehr voranschreiten. Und dann gibt es andere Bereiche, wo man sich, glaube ich, gut überlegen muss, ob alles, was man kann, auch immer angesagt und notwendig ist oder ob es dann nicht an manchen Punkten auch gescheit ist, zu sagen, du in einer Wohnung kannst das Fenster öffnen und dann ist auch gelüftet. Du brauchst nicht einen Bus für jede Lampe, damit du irgendwann einmal vielleicht umprogrammieren kannst, welcher Schalter, welche Lampe, sondern da reicht vielleicht ganz normaler Schalter auch wieder. Also ich glaube, dieses mehr anpassen und nicht einfach nur, weil man kann, alles immer machen, sondern sich gut überlegen, wo wird was gebraucht und wo ist was angepasst. Da müssen wir, glaube ich, besser werden. Das wird uns in der Kosteneffizienz helfen. Das wird das leistbare Wohnen befördern und solche Dinge.
Ja, vor allem, glaube ich, das kann ich unterstützen. Vor allem haben wir einen Punkt, glaube ich, ein bisschen übersehen. Ich bin selber ein bisschen so ein Technikfreak und ich habe in meinem Haus selber eine riesen Regeltechnik drin, einen riesen Schrank und pipapo, alles, habe ich alles eingebaut. Jetzt ist das Ding 20, 25 Jahre alt und jetzt kommt man drauf, es kommt jetzt irgendwann ans Lebensende und jetzt müssen wir es irgendwie erneuern. Das ist gar nicht so einfach, das dann zu erneuern, weil es weder die Experten noch gibt, noch die Teile dafür gibt. Wir haben einfach das Problem der unterschiedlichen Lebensdauer. In Europa halt einmal 80 oder 100 Jahre, die Gebäudetechnik vielleicht, je nachdem, 20, 30 Jahre, und man muss es tauschen. Ja? Und das ist schon eine Besonderheit des Baus. Also beim Auto tausche ich das ganze Auto, beim Handy tausche ich auch das ganze Handy, aber im Gebäude muss ich dann Teile davon tauschen. Und das ist gar nicht so einfach. Und das haben wir, glaube ich, zu wenig bedacht, was die Instandhaltung betrifft, die Wartung betrifft. Und jetzt haben wir die skurrile Situation eben gerade im Wohnbau, dass wir teilweise zwar die Energiekosten reduzieren können, die Wartungskosten aber stärker steigen als die Einsparung bei den Energiekosten. Ja. Und in Summe dann eigentlich für die Leute das wieder gar nichts bringt oder fast gar nichts bringt. Und da müssen wir wieder ein bisschen back to the roots und sagen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Das sieht bei uns selber beim Bauen. Also es geht jetzt da teilweise schon wieder rückwärts, gerade bei Lüftungsanlagen. Und das Vernünftige und Sinnvolle zu tun und vor allem zu schauen, dass die Lebensdauer dann kompatibel ist mit dem oder möglichst kompatibel mit dem Gebäude, weil das Austauschen ist nicht so leicht in einem bestehenden Gebäude.
Eben, und in einem Krankenhaus oder in einem Produktionsumfeld, wo sowieso die Produktionsbedingungen sich ändern im Rhythmus von 10 bis 15 Jahren, ist es ja okay, dass ich dann alles austauschen muss.
Ja.
Aber ich sehe das auch, zwei Wohnorten, das eine Jahr ist zwar schon, Haus ist zwar schon 60 Jahre alt, aber da kann man immer noch alles ganz leicht tauschen und ändern. Und beim anderen ist der Bus dahinter und du findest die Leute nicht mehr, die das vor ungefähr 20 Jahren installiert haben und kratzt dich am Kopf und bist verzweifelt. Also drum angepasst, wo ist was wirklich nützlich und notwendig, weil nicht nur im Sinne Energiekosten und Wartungskosten, ich glaube sogar im Sinne der Ressourcenverschwendung, wenn ich dann wieder ein ganzes System auswechseln muss, was das nicht nur finanziell kostet, sondern logischerweise auch Materialien, Energie, um das alles zu tun, da haben wir es übertrieben, glaube ich, teilweise.
Ja, macht so den Eindruck. Ist im Auto auch so. Ja.
Richtig,
so ein paar viele Systeme, die man nicht bedienen kann und die nicht funktionieren, wo man dann in die Werkstatt fährt. Und da kann es dann auch keiner reparieren. Also ich glaube, das haben wir überall ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, der Mechaniker schließt dann auch den Laptop und sagt, weiß ich nicht, ist alles in Ordnung.
Ich kann nichts machen.
Genau.
Es fährt das Auto.
Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt noch das Thema Nachhaltigkeit zumindest ein kleines bisschen untergebracht haben. Iris, wenn du einen Wunsch für deine Branche formulieren könntest, für die Zukunft, was wäre das?
Einen Wunsch für meine Branche. Ich glaube, dass wir weiterhin mit Augenmaß und Freude das Umfeld gestalten, in dem wir alle leben, weil das ist im Endeffekt das, was wir als Menschen, die bauen, tun. Wir stellen den Rahmen zur Verfügung, in dem wir wohnen, arbeiten, gesund werden, Dinge produziert werden und dass wir das mit Augenmaß und Freude tun, uns auch von den Unsicherheiten der heutigen Welt und Wirtschaft nicht davon abbringen lassen, Vernunft walten zu lassen und gemeinsam Dinge zu errichten, die auch stolz machen und die einem Freude machen, wenn man ihnen begegnet. Wenn man an Häusern und Gebäuden vorbeigeht und sagt, das Parlament in Wien, der Flughafen in Wien, wenn man solche Dinge sieht, dann kann man jahrzehntelang Freude dran haben und dass man das behalten.
Mhm.
Das wäre so mein Wunsch an meine eigene berufliche Zukunft, glaube ich.
Anton, möchtest du auch noch einen persönlichen Schlusssatz ergänzen?
Ja, das ist absolut zu unterstreichen. Das ist es, wo wir, glaube ich, irgendwo in die Baubranche gegangen sind, wo wir Architekten, Bauingenieure, Gebäudetechniker werden, um das Umfeld zu gestalten. Ich persönlich wünsche mir halt auch noch, dass es in Zukunft halt auch noch ein paar Mittelständler gibt, ja, die dort bestehen können. Wir sind halt bei sehr, sehr großen Unternehmen, die nach ganz anderer Expertise und ganz anderen Möglichkeiten haben. Ich glaube auch, dass es Platz gibt für regionale mittelständische Unternehmen, zumindest die mit der Zeit gehen und auch die neuen Technologien offen aufnehmen. Und ich hoffe, dass es das in Zukunft auch noch gibt, denn auch das hat für mich eine große Bedeutung.
Absolut, die Vielfalt am Markt muss es weitergeben, glaube ich.
Dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch. Vielen Dank.
Danke.
Das war eine weitere Folge von Die Zukunft baut mit, der Riederbau-Podcast. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Iris Ordner für das offene und inspirierende Gespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter und schaut gerne auf LinkedIn oder auf www.riederbau.at vorbei. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.